Unsere Mission ist es, sicherzustellen, dass eine allgemeine künstliche Intelligenz zum Wohl der gesamten Menschheit beiträgt. So ist auf der Website von OpenAI zu lesen, einem Unternehmen, das sich mit der Erforschung und Entwicklung künstlicher Intelligenz beschäftigt. 2015 wurde OpenAI als gemeinnütziges Unternehmen gegründet. 7 Jahre später veröffentlichte das Unternehmen die generative KI-Anwendung ChatGPT. Dabei handelt es sich um ein Sprachmodell, das NutzerInnen in kürzester Zeit Antworten auf ihre Fragen liefert. Mittlerweile gibt es auch eine gewinnorientierte Tochtergesellschaft, OpenAI Global. Die Produkte, die OpenAI entwickelt, sollen also durchaus auch Geld bringen. Dennoch gibt OpenAI immer noch vor, eine allgemeine künstliche Intelligenz zum Wohle der Menschheit erschaffen zu wollen. Aber wie sieht es in der Praxis aus? KritikerInnen weisen auf eine Vielzahl von Risiken bei der Anwendung von künstlicher Intelligenz hin. Gibt es dafür passende Lösungen? Werden diese Risiken ausreichend ernst genommen oder werden sie mit Blick auf Profit kleingeredet? Eines der Probleme bei der Anwendung von künstlicher Intelligenz ist die Diskriminierung von Personen oder Personengruppen, die beispielsweise klischeehaft oder weitaus seltener dargestellt werden. Eine, die sich mit dem Problem von Bias und Diskriminierung durch die Anwendung von künstlicher Intelligenz beschäftigt, ist Barbara Herbst. Sie ist Trainerin und Beraterin für den Einsatz von KI-Technologien und Geschäftsführerin von Enable, einer Agentur für künstliche Intelligenz. Und heute ist Barbara Herbst zu Gast bei Radio Froh. Ja, liebe Barbara, danke, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview.
Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank, dass wir heute über das Thema sprechen dürfen. Vielen Dank auch für die Vorstellung. Ich bin auch noch KI-Ethik-Gutachterin und freue mich besonders, dass wir da heute darüber sprechen können, wie ethisch darf denn eine KI sein oder wie ethisch ist überhaupt eine KI.
Das ist eh schon einmal ein guter Hinweis, Barbara. Eben einerseits deine Tätigkeit als Trainerin und Beraterin, andererseits als Gutachterin. Vielleicht kannst du mal ganz grob umreißen, was deine Tätigkeiten sind, worum es in deiner Arbeit geht, also in dieser vielfältigen Auseinandersetzung mit dem Thema KI.
Also in allen meinen Sparten, also Schulung, Beratung, Training, Gutachten, geht es immer darum zu schauen, was ist technisch möglich, was ist State of the Art und was ist menschlich notwendig beziehungsweise sinnvoll. Kurz und gut, also wie setzt man die mächtige KI menschlich-gesellschaftlich sinnvoll ein?
Mhm. Weißt du selbst noch, wann du zum ersten Mal mit dem Thema künstliche Intelligenz in Berührung gekommen bist? Hast du das noch im Kopf?
Ja, ganz genau. Und zwar, ich war auf einer Konferenz und ein Wissenschaftler hat gesprochen darüber, dass jetzt die künstliche Intelligenz das Spiel Go, also das doch ein sehr komplexes Spiel ist, geknackt hat und der nächste Step ist dann Poker. Und ich habe mir gedacht, wow, ich kenne natürlich die Blue und die Schachgeschichte vom IBM-Computer und wie Gary Kasparov verzweifelt war, weil er gegen den Computer verloren hat. Und das unglaublich komplexere Go ist jetzt geknackt und der nächste Step Poker, wo ich geglaubt habe, man braucht ausschließlich menschliche Qualitäten dafür, nämlich Irre führen, ein bisschen bluffen, Strategie. Und wenn das die künstliche Intelligenz kann, habe ich mir gedacht, das sollte man vielleicht genauer anschauen. Und das war im Mai 2017. Ein paar Monate später ist dann ein Obama-Video viral gegangen und das war ein Deepfake. Und dann habe ich mir gedacht, zu dem Zeitpunkt habe ich ja im Medienbereich gearbeitet und habe mir gedacht, also wenn das bei uns aufschlägt, das sollten wir verstehen. Und seit dieser Zeit beschäftige ich mich intensiv mit künstlicher Intelligenz. Vorher schon also mit der regelbasierten künstlichen Intelligenz, also mit klassischem Machine Learning, aber seit 2017 eben auch mit generativer KI.
Du hast das Spiel erwähnt, das Go, wenn ich es richtig verstanden habe. Kannst du noch mal kurz sagen, worum es in dem Spiel geht, was die KI da geknackt hat?
Naja, Go ist einfach, also ist ein Strategiespiel. Also ich habe es nie gespielt, deshalb weiß ich jetzt auch nicht jeden Winkelzug oder jede Regel, aber es ist ungleich komplexer als Schach. Ich glaube, es hat einen Faktor 30 mehr Züge. Das heißt, man muss umgelegt auf die Maschinen, aufs Machine Learning, man muss der Maschine schon sehr viel mehr Material geben und sie sehr stark ausstatten, auch mit Spielzügen und so. Das war schon bei Schach schwierig, aber bei Go ist es, da gibt es eine unendliche Möglichkeit und das galt bis dahin als unknackbar.
Also erheblich auch mehr Rechenleistung. KI, künstliche Intelligenz, das ist ja nicht immer das Gleiche. Das ist ja auch ein Überbegriff für verschiedene Dinge. Vielleicht kannst du uns noch einmal so einen kurzen Abriss geben, welche Formen von KI es gibt, wofür dieser Begriff verwendet wird. Was fällt da alles drunter?
Es ist ganz generell ein Überbegriff für maschinelles Lernen. Und unter KI definiert man, also künstliche Intelligenz definiert man als die Befähigung von Maschinen, menschliche Aktivitäten nachzuahmen. An künstlicher Intelligenz wird seit Anfang des letzten Jahrhunderts eigentlich geforscht. Der Begriff wurde 1956 geprägt und damals war das halt ein System, wo man Maschinen regelbasiert beigebracht hat, wenn A, dann B. Und das war sozusagen die regelbasierte künstliche Intelligenz. Die ist dann sehr rasch an ihre Grenzen gestoßen, weil man kann einfach nicht für jedes menschliche Verhalten, und das ist ja das Ziel der künstlichen Intelligenz, dass sie menschliches Verhalten nachahmt, Regeln vergeben. Und da hat man dann dieses maschinelle Lernen immer weiter vertieft. Und wenn man jetzt von generativer KI spricht, also die arbeitet natürlich auf Basis von neuronalen Netzen, die dem Gehirn nachempfunden ist, die mit Knoten arbeitet, mit verschiedenen Schichten arbeitet, also ein sehr komplexes System ist. Und bei der generativen KI kommt noch ein Aspekt hinzu, das ist überhaupt eine neue Architektur, da ist ein Transformer-System drinnen. Ich glaube aber, das wird jetzt zu technisch, das auch zu in der Kürze und ohne Bilder, also ohne Visualisierung begreifbar zu machen. Aber ganz generell, künstliche Intelligenz, ich glaube, das ist das Wichtige, ist die Befähigung von Maschinen, menschliches Verhalten nachzuahmen.
In Bezug auf moderne KI-Systeme, da wird ja dann der Begriff emergente KI verwendet. Was steckt denn unter diesem Begriff emergente KI?
Unter emergenter KI versteht man Software, da werden die Prozesse, also bei klassischer Software, da ist man es gewohnt, dass die Prozesse programmiert sind, also vorhersehbar sind und programmiert sind. Da weiß man, wo man eingreift. Bei emergenten Systemen ist nur die Architektur sozusagen geschaffen. Da sind die Prozesse ein Stück weit unvorhersehbarer, weil nicht programmiert.
Und welche Prozesse sind das nun? Also was können denn nun diese KI-Systeme, für was können die eingesetzt werden? Wo liegen ihre Fähigkeiten?
Also Riesenmengen an Daten analysieren. Generative KI kann Texte vervollständigen, Bilder erzeugen, Videos generieren, Fotos machen, also Snapshots, also so Headshots machen, verbessern, übersetzen, alles was Datenanalyse, alles was mit Datensätzen zu tun hat, in einer Affengeschwindigkeit zu durchforsten, neu zusammenzusetzen. Und maschinelles Lernen kann gut Muster erkennen, das ist eigentlich die Basis, Muster erkennen und bestimmte Aufgaben ausführen.
Wir neigen ja im Diskurs zur künstlichen Intelligenz oft so Begriffe zu verwenden, die eher oder die eigentlich auf Menschen zutreffend sind. Wir sprechen von KI, die halluziniert. Du hast jetzt aufgezählt, was KI-Systeme gerade alles kann. Anders gefragt, was kann denn KI nicht oder was wir ihr vielleicht oft unterstellen, wenn wir trivial über sie sprechen?
Generative KI kann auf Basis des Gelernten Neues zusammensetzen. Sie kann das statistisch wahrscheinlichste Wort zum Beispiel vorhersagen. Das basiert auf einem rein rechnerischen Prozess. Ja, das ist eine reine Statistik. Sagt vorher das nächste Wort. Das bedingt, dass es natürlich auch eine statistische Ungenauigkeit gibt. Und das bezeichnen wir halt als Unvermögen der KI. Es ist aber sozusagen im Rechenprozess oder es ist systemimmanent. Wo es eine Wahrscheinlichkeit gibt, gibt es natürlich auch Unsicherheit. Zum Beispiel, wenn eine KI mit Unmengen an Bildern gefüttert ist, zum Beispiel Bananen und Äpfel, und man gibt ihr eine Banane und sagt, was ist denn das für ein Objekt? Dann kramt sie in ihren Mustern, schaut nach, ob in ihren Daten Bananen enthalten sind und gibt dann als Antwort aus, das ist womöglich eine Banane mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, mit einer sehr hohen, zum Beispiel zu 90%. Sie würde aber nicht sagen, das ist zu 100% eine Banane. Das würde ein Mensch sagen. Mensch schaut sich eine Banane an, kennt, dass das eine braune Banane ist und sagt, das ist trotzdem eine Banane. Es ist eine Banane. Die KI sagt, das ist zu 80% oder zu 90%, egal jetzt, eine Banane. Es könnte aber auch zu 10% etwas anderes sein. Das heißt, die KI ist zu einem guten Stück nicht ganz zuverlässig. Es gibt immer ein Restrisiko, dass sie etwas nicht erkennt. Auf Basis zum Beispiel, sie hat keine braune Banane in ihren Trainingsdaten. Und das ist eine Banane, die ist nicht ganz lupenrein gelb, sondern hat ein paar braune Einsprengsel. Und das führt schon dazu, dass sie sagt, okay, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ist es eine Banane, aber es könnte auch etwas anderes sein. Zum Beispiel in meinen Tests, ich verwende so eine Bilderkennungsmaschine in meinen Trainings und da ist es meistens auch ein Spaghetti-Kürbis. Ja? Also wir lachen darüber, weil ein Spaghetti-Kürbis hat wenig mit einer Banane zu tun. Für die KI aber ist es, das ist nicht lupenrein gelb, das ist gekrümmt, das könnte also auch ein Spaghetti-Kürbis sein. Nicht 100% zuverlässig. Dann, das zweite Thema ist, sie ist natürlich hochgradig abhängig von den Daten, mit denen sie gefüttert wurde. Und alles, was nicht in diesen Daten vorhanden ist, gibt sie, also sie ist, generative KI ist programmiert drauf, eine Aufgabe auszuführen. Ja? Sie gibt also in jedem Fall eine Antwort. Auch wenn sie das Gesuchte, Gewünschte nicht in den Trainingsdaten hat, dann halluziniert sie. Also das nennen wir Halluzinieren im allgemeinen Sprachgebrauch, dann macht sie also einen Fehler, sie irrt. Ja? Das ist auch etwas, das sind so Grenzen und Risiken von generativer KI. Das dritte hängt auch mit den Trainingsdaten zusammen. Alles, was in den Trainingsdaten drinnen ist, repräsentiert natürlich zum Beispiel OpenAI, du hast das im Eingangsstatement gesagt, das ist eine angloamerikanische Firma. Es gibt einen Trainingsdatensatz, der ist veröffentlicht worden, das ist von GPT-3. Das war lange bevor wir die GPT-3.5-Version im November 2022 testen durften. Und der Trainingsdatensatz ist veröffentlicht und der enthält fast ausschließlich angloamerikanisches, unlizenziertes, frei verfügbares Material, Datenmaterial aus dem Internet. Das heißt, sucht man etwas über den südamerikanischen Raum oder über afrikanische Länder, will man damit etwas arbeiten, einen Text vervollständigen, dann ist ja nur zu einem geringen Anteil in den Trainingsdaten vorhanden. Die Trainingsdaten sind auch relevant, wenn wir den Output bewerten. Ja, also da kann es zu Verzerrungen kommen, da kann ein bestimmtes Weltbild überrepräsentiert vorkommen. Da können auch bestimmte Geschlechterfortschreibungen überrepräsentiert vorkommen. Zum Beispiel wird nach wie vor, das MIT hat das sehr gut untersucht vor einigen Jahren, aber es ist nach wie vor so, dass Männer die Managementpositionen, die Berufe vergeben werden, die also leitend sind, führend sind, Manager und Frauen dienend, zuarbeitend. Das haben sich nicht die Entwickler überlegt, sondern das ist natürlich auf Basis der Trainingsdaten, wo das überrepräsentiert historisch drinnen ist. Frauen haben erst seit 1908 in Österreich, glaube ich jetzt, oder ich lege mir jetzt nicht fest, Frauen haben erst seit Anfang des letzten Jahrhunderts das Frauenwahlrecht erkämpft und erstritten. Das heißt, allein daraus ergibt sich schon eine kürzere Partizipationsmöglichkeit von Frauen als von Männern. All das ist in den Trainingsdaten. Und wenn man zum Beispiel sowas analysiert mit Hilfe der KI, dann gibt die KI ausschließlich dieses Datenmaterial wieder und nicht eine realistische oder veränderte Perspektive auf einen Umgang mit Ethnien oder auf die Geschlechterparität zum Beispiel.
Du hast jetzt die Datensätze angesprochen, die dazu beitragen, dass es zu Verzerrungen, zu Bias kommt bei der Anwendung von künstlicher Intelligenz. Aber es gibt ja in diesem Prozess noch andere Punkte, wo es dann letztlich dazu kommen kann, dass es zu Verzerrungen kommt in den Ergebnissen. Vielleicht kannst du das auch noch beschreiben, abseits der Datensätze, wo kommt es zu Verzerrungen beim KI-Einsatz?
Eigentlich an jeder Stelle. Also man nennt diesen Entwicklungsvorgang Deployment. Der beginnt bei der Auswahl der Datensätze. Ja, also überall, wo es menschelt, kann es zu Bias kommen, sagen wir es so, in jedem Punkt. Also Auswahl der Datensätze. Dann gibt es verschiedene Machine Learning Formen. Eine davon ist Supervised Learning. Da sind die Datensätze gelabelt. Also da sagt man der KI, das ist eine Banane, das ist ein Apfel und lässt nicht die KI das clustern. Das wäre unsupervised learning. Und dieses Labeln oder dieses Pickerl vergeben macht ein Mensch. Und auch da kann zum Beispiel ein Mensch irren. Ja, das ist ja nichts Böswilliges. Aber ein Mensch kann irren und kann sich bei einem Datensatz vertun. Auch das führt wieder zu einem, das ist vielleicht im Falle der Banane nicht so tragisch, ob da Spaghetti-Kürbis rauskommt oder nicht. Aber grundsätzlich ist es eine Verzerrung. Dann gibt's in der Vergabe der Algorithmen, in der Gewichtung, überall dort, wo Menschen mit den Datensätzen arbeiten, kann es zu einem Bias kommen. Und dann bei uns auf der Anwenderseite macht es auch einen Unterschied, ob wir der KI kritisch gegenüberstehen, sie ablehnen oder euphorisch. Auch das kann zu einem Bias führen, zu einer Verzerrung. Oder man kann die KI auch toxizieren. Das heißt, man kann sie auch mit unerwünschtem Verhalten vergiften, unter Anführungszeichen. Auch das ist ein Bias.
Wir hatten ja vor ein paar Wochen einen Workshop zu diesem Thema mit dir bei Radio Froh. Da hast du ein Fallbeispiel genannt, wo es bei der Auswahl von MitarbeiterInnen, also bei der Sichtung der Bewerbungsunterlagen, zu einem Bias gekommen ist. Vielleicht kannst du über diesen konkreten Fall noch einmal ein bisschen genauer sprechen, wie es dazu überhaupt gekommen ist, zu dieser Verzerrung.
Das war Amazon in sehr frühen Jahren. Und da kam es genau zu diesem Trainingsdaten-Bias, also zu dieser Verzerrung. Die hatten nicht bedacht, dass Männer sehr gerne in Teamsport zum Beispiel unterwegs sind und haben dann angegeben unter Hobbys, dass sie Ballsportarten spielen, Fußball, alles mögliche, Basketball, keine Ahnung. Und daraus hat dann die KI in der Bewertung gemacht, die sind teamfähig. Und Frauen, die das nicht angegeben haben, waren also automatisch gelabelt als nicht teamfähig, ja. Das ist natürlich eine irrsinnige Verzerrung. Und da kommt meine Gutachter, also ich arbeite nach dem IEEE-Standard und ein Faktor oder eine Suite, ein Kriterium drinnen ist Algorithmic Bias. Amazon musste diese Unterstützung im HR und im Recruiting zurückziehen und hat das natürlich vollständig überarbeitet und hat absichtlich eine Ungleichgewichtung reinprogrammiert. Also man kann da schon was machen, nur wenn man nicht dran denkt. Und auch das ist sozusagen Aufgabe in der Entwicklung, an alle möglichen Fehlerquellen zu denken. Wenn man an sowas nicht denkt, dann kommt es zu einem unerwünschten Bias. Und die Folge ist, dass Frauen einfach vorzeitig aussortiert worden sind. Sie sind dann draufgekommen, weil sie haben überhaupt keine Frauenbewerbungen mehr gehabt, die in eine weitere Runde gekommen sind und haben das Produkt zurückgezogen. Und das wurde nur intern eingesetzt, aber haben das dann gestoppt, überarbeitet und inzwischen läuft es tadellos.
Es gibt ja unterschiedlichste EntwicklerInnen von KI-Systemen und du beschäftigst dich mit ganz vielen verschiedenen Produkten, mit unterschiedlichen HerstellerInnen. Aus deiner Perspektive, was würdest denn du sagen, das Thema Bias, Verzerrungen durch KI-Anwendungen, wird dem Thema auf Seiten der EntwicklerInnen derzeit genügend Aufmerksamkeit geschenkt? Gibt es da Defizite? Wie schätzt du das ein, wie damit umgegangen wird mit diesem Problem?
Soweit ich das von meiner Perspektive aus beurteilen kann, ich beobachte, dass das sehr ernst genommen wird. Also gebiaste Systeme will eigentlich niemand am Markt haben. Das treibt mitunter recht wilde Blüten, weil wir erinnern uns, Gemini, also das KI-System von Google, wollte den Fehler eben unter Anführungszeichen von OpenAI nicht begehen und hat irrsinnig an seiner Bildgenerierung gearbeitet und herausgekommen ist dann ein zu viel an Wokeness. Wir erinnern uns, dass es da recht kritische Bilder gegeben hat. Auch das ist inzwischen behoben, weil alle Daten, mit denen wir arbeiten seit November 2022, als uns OpenAI das Tool kostenlos zur Verfügung gestellt hat, gehen eins zu eins zu den Entwicklern, die schauen sich an, wie haben denn die User das bewertet, den Output, und schauen sich an, was können sie machen, entweder im Algorithmus oder in den Trainingsdaten, im Feintuning, also in der Nachbearbeitung der KI-Systeme. Also ja, hohe Sensibilität, und es liegt an uns, den Anwenderinnen, auch zu entscheiden, welches Produkt wir kaufen, weil es gibt eine europäische Alternative zu OpenAI. Es gibt ein französisches Startup, das arbeitet mit einer deutschen Bildbearbeitung. Das heißt Mistral und Flux, das französische KI-System heißt Mistral, Löscher. Und das deutsche Bildbearbeitungstool, das da integriert ist, ist aus dem Schwarzwald und trägt den Namen Flux. Und das ist natürlich zu 100% auf europäische Bedürfnisse abgestimmt. Also man könnte auch OpenAI nicht verwenden und Mistral verwenden. Ja, Möglichkeit. Mistral ist gerade in der Beta. Also die haben gerade diesen November 2022 Freigabeprozess noch vor sich und so haben gerade die Version freigeschaltet für alle Nutzer. Man kann es gerne ausprobieren und schauen, ob es seinen Bedürfnissen gerecht wird und weniger Bias zum Beispiel produziert.
Also die Auswahl der Tools ist eine Möglichkeit, um Bias zu verhindern. Hast du sonst noch Tipps, wie es in der Praxis funktionieren kann, einerseits Bias zu erkennen, aber andererseits vielleicht auch schon selbst als in der Anwendung zu verhindern, dass es überhaupt dann so weit kommt?
Ja, das ist, also wir haben das ja in unserem gemeinsamen Workshop auch erarbeitet. Ich gebe gern auch den Anwenderinnen beim Prompten ein paar Techniken mit, die im Wesentlichen sich darauf fokussieren, von vornherein schon im Prompt Möglichkeiten oder vielfältigere Ausgabemöglichkeiten zu erzeugen. Was meine ich damit? Es macht Sinn, sich vorher zu überlegen, wen würde ich denn mit diesem Prompt ausschließen? Also wenn ich zum Beispiel eine Unterrichtsmaterialien erstelle für einen inklusiven Unterricht und ich würde hinschreiben, erstelle mir für einen Mathematikunterricht inklusives Unterrichtsmaterial, was würde ich dann bekommen? Ich würde der KI die Auswahl überlassen, was sie unter inklusiv versteht. Vielleicht meine ich, für Schüler mit Aufmerksamkeitsdefiziten, mit Lernschwierigkeiten, vielleicht meine ich aber auch inklusiv, weil ich Schüler habe, die sehbehindert sind. Und wenn ich das in den Prompt hineinschreibe, statt inklusiv für sehbehinderte Schülerinnen und Schüler, ganz wichtig, beide Formen verwenden, und auch hinschreibe, man meint nicht ein Geschlecht mit, sondern bitte verwende die Version Schülerinnen und Schüler etc. etc. Dann bekomme ich schon mal weniger zufällige und weniger damit weniger gebiasten Output. Ja, ich könnte auch also meine Datensätze anpassen, sprich die Unterlagen, die ich hochlade, auf Vollständigkeit, auf Inklusion, auf Vielfalt berücksichtigen. Ich könnte auch immer wieder dazu sagen, dass ich auch Minderheiten mit meine, wenn in einer Stadt zum Beispiel es eine sehr große Gruppe von Migranten gibt, dann schreibe ich die gleich hin und konnotiere sie auch. Das heißt, ich prüfe bei meinen Eingaben auch, ob sie bestimmte Gruppen ausschließen, ob sie bestimmte Gruppen präferieren und überlasse die Auswahl nicht nur der KI. Also wissend, dass die KI Männer bevorzugt, werde ich in meinem Prompt sagen, okay, die Geschlechterrepräsentativität in meiner Stadt ist, ich sage jetzt irgendwas, in Linz, das stimmt jetzt nicht, weil ich das nicht auswendig weiß, aber in Linz gibt es zum Beispiel, leben 52% Frauen und 48% Männer. So und so viele Kinder, Jugendliche, so und so viele Migranten und sage, okay, passe mir mein Angebot auf diese Bevölkerungsstruktur an. Das ist damit gemeint. Weil würde ich das nicht tun, ist, was macht OpenAI, wenn ich mit ChatGPT arbeite, kramt in ihren angloamerikanischen Trainingsmaterial und sucht sie sozusagen nach diesem Schlüssel die Ergebnisse raus. Da kann ich beeinflussen, da kann ich mitdenken. Insgesamt gilt bei den Prompts von Anfang an mitdenken, sie auch abklopfen, sind sie vollständig genug, sind sie vielfältig genug, sind sie inklusiv genug, sind sie ethisch genug und so weiter.
Also bei der konkreten Anwendung, da gibt es eine Menge Dinge, die man beachten kann, um Bias-Verzerrungen zu verhindern. Du hast ein paar Beispiele genannt, die ja auch im beruflichen Kontext, also die Anwendung im beruflichen Kontext stattfindet. Wenn wir uns jetzt Medienunternehmen anschauen, den Journalismus konkret als Berufsfeld, was würdest denn du Institutionen, Medienhäusern, Journalistinnen, Redaktionen raten, wenn sie sich den Einsatz von KI Tools im Redaktionsalltag überlegen, wenn Sie das planen, etwas einsetzen zu wollen? Was wäre denn da aus deiner Sicht wichtig vorab zu klären, bevor man sich auf einen KI-Einsatz überhaupt erst einlässt?
Ich würde zu Beginn einmal klären, für welche Aufgaben will ich KI einsetzen und welche Aufgaben müssen aufgrund meiner Verantwortung als Medium, aufgrund meines USPs, aufgrund meiner Kundinnen- und Kundenzufriedenheit und auch den Erwartungen der Kundinnen und Kunden bei den Menschen, bei den Journalisten belassen. Ich würde den Journalismus für mich neu definieren und würde sagen, wie viel KI-Anteil verträgt mein journalistisches Produkt? Und wenn ich das für mich geklärt habe, würde ich in die Use Cases gehen, also konkrete Anwendungsfälle erproben und ausprobieren. Wenn ich zum Beispiel ein Radiosender bin und von meiner Vielfalt in den Stimmen lebe, werde ich nicht ausgerechnet mit synthetischen Stimmen beginnen oder überhaupt diese ausschließen. Da hat die Chefredakteurin der APA, die für Innovation zuständig ist, Katharina Schell, hat eine ganz, ganz tolle Matrix erarbeitet, mit Hilfe derer man die Verantwortlichkeit von KI und von Menschen sozusagen auseinanderclustern kann und sagen, das ist, dient dann dazu, KI-generierte Inhalte zu kennzeichnen und auch die Frage zu stellen, erhöht das mein Vertrauen, wenn ich den Hörerinnen, den Hörern sage, das wurde mit KI gemacht und das wird weiterhin von Menschen gemacht. Aber diese Matrix dient einmal dazu, das überhaupt auseinander zu klabüstern. Alle meiner Annahme gehe ich davon aus, dass wir über kurz oder lang Stellenausschreibungen für KI positionieren und Stellenausschreibungen für Menschen. Das heißt, es wird bestimmte Aufgaben geben, die von KI übernommen werden, auch in Medienbetrieben. Und es wird bestimmte Aufgaben geben, die von Menschen übernommen werden müssen, weil sonst nicht mehr Journalismus in dem von mir definierten Rahmen ist. Als drittes dann, wenn man das definiert hat, braucht es unbedingt Richtlinien, so dass jeder Mitarbeiter weiß, wofür KI eingesetzt werden kann, welche Daten und wofür nicht. Und diese Richtlinien verpflichtend von allen Mitarbeitern unterschreiben lassen oder sogar vertraglich absichern lassen. Und das ist nicht in Stein gemeißelt, weil die KI verändert sie natürlich rasant, rapid. Und nach einer gewissen Zeit gibt es immer wieder Audits und man überprüft diese Positionierung und schaut, okay, vielleicht könnte ich den einen oder anderen Use Case dem Menschen abnehmen und zur KI geben oder umgekehrt. Vielleicht macht die KI eine Spur zu viel und das übergebe ich wieder den Menschen. Aber ganz wichtig ist, das in Einklang mit den Kunden zu machen. Was erwarten sich denn eigentlich meine Kundinnen und Kunden von mir als Medium, von Radio Froh? Was ist es? Was macht mich einzigartig? Und das sollte man dann beibehalten.